Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Gastgeberin am musikalisch reich gedeckten Tisch ist Christiane Irrgang und einziger Gast Dorothee Oberlinger, Blockflötistin, Dirigentin und Telemann-Botschafterin. Willkommen, Frau Oberlinger.
Hallo.
Korrekter Titel wäre Botschafterin des Telemann-Städtenetzwerks für das Jahr 2017, habe ich gesehen. Und das Ganze ist eine Marketing-Idee der Magdeburger Telemann-Gesellschaft. Und Sie haben auch noch einen Kollegen, Reinhard Göbel, der ebenfalls Telemann-Botschafter ist. Wie sieht denn Ihre Bilanz nach einem knappen Jahr aus? Was haben Sie erreicht?
Ja, also ich würde sagen, das war eine sehr gute PR-Aktion für Telemann, denn es gab zahlreiche Anfragen von Fernsehen, vom Radio, von den Zeitungen, von also diversen Medien. Und man wollte einfach wissen, was ist denn jetzt eigentlich schiefgelaufen an der Reputation Telemanns, dass er also nach seinem Tod eigentlich erst einmal fast geschmäht wurde, kann man sagen. Und so macht es absolut Sinn, dass im Zuge der Wiederentdeckung überhaupt der alten Musik und Telemanns jetzt zu seinem 250-jährigen Todestag wirklich nochmal ganz speziell auf ihn hingewiesen wird in allen seinen Facetten. Und ich glaube, dass der Plan ist aufgegangen mit dieser Aktion des Städtenetzwerks.
Und was ist an Wünschen noch offen geblieben?
Na, also die Wünsche gehen eher in die Zukunft, dass sich das sozusagen hält und auch viele seiner Werke einfach einen festen Einzug halten in die Festivals, in die verschiedenen Konzertformate, neben seinen Kollegen wie Bach, Händel, Vivaldi, die einfach im Kanon ganz oben stehen. Und da gehört Telemann einfach hin und das wäre der Wunsch für die Zukunft.
Und trotzdem, bei aller Liebe für Telemann, haben Sie nach diesem Jahr manchmal dann doch Sehnsucht nach einem schönen Sibelius, den Sie als Blockflötistin ja leider nicht spielen können, oder Boulez oder Henze oder so?
Ich habe immer auch Sehnsucht danach und für mich macht es einfach die Mischung, mich mit den verschiedensten Musiken, Stilen, Jahrhunderten zu beschäftigen. Das macht auch die Musik für mein Instrument, die Blockflöte, aus. Aber Telemann hat immer, also von Kindesbeinen an, einfach auch eine sehr zentrale Rolle gespielt und ich habe ihn mit in die Welt genommen, in vielen Konzerthäusern gespielt. Aber ich bin ihn nicht übergeworden, also wenn die Frage in diese Richtung geht, dass ich jetzt sage, so jetzt muss ich aber mal was anderes hören. So geht es mir nicht.
Am 25. Juni 1767 starb Georg Philipp Telemann im gesegneten Alter von 86 Jahren. Und zum 250. Todestag hat Hamburg einen Schwerpunkt gesetzt, das Telemann-Festival Ende November und Anfang Dezember. Das wird uns in dieser Sendung beschäftigen, aber es geht natürlich auch um die Blockflöte und um Dorothee Oberlinger selbst. Und alle drei Themen treffen zusammen in diesem Musikstück. Üblicherweise sind es die Moderatoren, die Musikstücke an- und absagen, aber vielleicht möchten Sie als Interpretin ausnahmsweise mal diese Aufgabe übernehmen, Frau Oberlinger, solange Sie mich da nicht auffordern, gleich Blockflöte zu spielen.
Ja, das war das Concerto F-Dur von Georg Philipp Telemann für Blockflöte, Fagott, Streicher und Basso Continuo. Und daraus der vierte Satz. Und die Solisten waren Dorothee Oberlinger an der Altblockflöte, Makiko Kubarayashi, Fagott und das Ensemble 1700.
Und das ist eine gute Gelegenheit, gleich über dieses Ensemble mal etwas zu erzählen.
Ja, also das Ensemble 1700 habe ich 2002 gegründet. Es besteht aus Kollegen, die mich auch seit dem Studium zum Teil schon begleitet haben. Und es sind jetzt viele Einspielungen entstanden von barocker Musik, von der kleineren Besetzung Blockflöte plus Basso Continuo über größer besetzte Kammermusik bis hin zu Orchester- und Opernprojekten. Wir haben jetzt zum Beispiel in diesem Jahr 2017 bei den Göttinger Händel-Festspielen die Oper Lucio Cornelio Silla von Händel aufgeführt mit dem Ensemble 1700. Und so ist es doch ein Ensemble, was sich spezialisiert hat auf alte Musik, aber in all ihren Facetten.
Ich habe Sie nicht umsonst gebeten, das Stück eben abzusagen. Dieses Doppelkonzert wird ja auch auf dem Programm stehen, wenn Sie beim Hamburger Telemann-Festival am 25. November in der Leishalle auftreten. Auf Ihrer Homepage läuft dieses Konzert unter dem Titel Telemania oder Mania. Und dem Programmheft zufolge ist es sogar eine Herzensangelegenheit von Ihnen, dieses spezielle Programm. Warum? Wie haben Sie das zusammengestellt?
Naja, es ist natürlich ein Programm, was auf eine Blockflötistin irgendwo maßgeschneidert ist, denn es befinden sich große Werke für die Blockflöte darunter. Auch das Doppelkonzert für Blockflöte und Traversflöte. Diese beiden musikalischen Partner trifft man ja seltenst gemeinsam an, denn die eine, die Blockflöte, hat gegen Mitte des 18. Jahrhunderts sozusagen ausgedient und die andere, die Traversflöte, kam immer mehr in Mode. Und es ist typisch für Telemann, dass er nun eigentlich das aufgreift und ein Zwiegespräch den beiden widmet. Dieses Konzert ist typisch auch für die Stilvielfalt von Telemann, weil es mit einem osteuropäischen, feurigen Satz endet, der ein polnisches Volkslied enthält. Ja, also daran sieht man schon mal eigentlich die Vielfalt dieses Komponisten. Weiters haben wir dann das Konzert für Trompete, Solovioline, Streicher und Basso Continuo, also wo nochmal eine ganz andere Besetzung brilliert. Dann gibt es aber auch kleiner besetzte Kammermusik, zum Beispiel ein Duo für zwei Violinen, Gulliver Suite genannt. Es gibt dann zum Beispiel den Satz der Lilliputaner, der in den kleinsten Notenwerten, die überhaupt existieren, aufgeschrieben ist. Ich glaube 64, vielleicht sogar 128. Ich müsste es nochmal genau nachschauen. Und die Riesen sind dann in den größten Notenwerten aufgeschrieben. Dieses Duett gibt es zu hören in dem Konzert. Und auch ein Duett für die beiden Flöten aus der reichhaltigen Sammlung seiner Duette. Ich wollte einfach eben zeigen, diese intime, kleine Kammermusik, aber auch die prächtige, größer besetzte Instrumentalmusik.
Das Doppelkonzert, das wollen wir im Hinterkopf behalten. Das soll nämlich gegen Ende der Sendung nochmal ins Programm. Sie haben gerade etliche Dinge angesprochen, die Telemanns Musik so besonders machen, nämlich dieses Spielen mit verschiedenen Nationalstilen, mit dem volkstümlichen polnischen Element, wie wir es in dem Konzert hören werden, dann die vielen unterschiedlichen Instrumente, die er eingesetzt hat, weit mehr als andere Komponisten.
Besetzungsvielfalt vielleicht auch, also kleine Kammermusik. Ja. Wo er sich didaktisch eigentlich auch nähert, also der Musik, was ihn ausmacht als ein galant homme, könnte man sagen. Also jemand, der als Aufklärer einem neuen Zeitalter entspricht und eigentlich auch pädagogisch herangeht an die Musik. Er möchte eine Musik schreiben, die die Leute spielen können, die die Leute verstehen können, die so strukturiert ist, dass sie zum Beispiel von der Melodie aus gedacht ist, nicht zu kompliziert kontrapunktisch ist oder wie sozusagen ein Bach sein kann, sondern so, dass man es gut versteht. Und es ist auch quasi die Entstehung des bürgerlichen Konzerts überhaupt.
Diese Absicht, spielbare Musik zu schreiben, ist Telemann in gewisser Weise ja später zum Verhängnis geworden, weil das dann nicht als künstlerisch hochwertig genug galt. Und wenn wir ehrlich sind, müssen wir ja auch zugeben, dass, wenn man es nicht wirklich gut macht, Telemanns Musik ziemlich fade klingen kann. Wie spielt man denn diese Musik, sodass sie tatsächlich lebt und vibriert und die Zuhörer mitreißt?
Ja, also ich glaube, im Zuge der Errungenschaften der Forschung, der historisch informierten Aufführungspraxis, sagen wir mal seit der Mitte des 20. Jahrhunderts, mit Persönlichkeiten wie Hanon Kur oder Franz Brüggen, hat man erforscht, was zur Sprache der alten Musik dazugehört. Das ist nicht nur das Instrumentarium, dass man also Darmsaiten verwendet, Barockbögen, die sehr viel leichter sind, wo man viel besser sprechen, also artikulieren kann. Auch die historischen Holzblasinstrumente und so weiter wieder einsetzte, sondern es geht um weitaus mehr. Es geht um Ornamentik, es geht eben um verschiedene Artikulationen, es geht um Phrasierung und überhaupt die Erfassung der Musik, also dass man sie rhetorisch versteht, dass man die Figuren versteht, die da drin stehen. Und wenn das alles nicht der Fall ist und man quasi mechanistisch an diese Musik geht und sie so nähmaschinenartig spielt, dann funktioniert sie nicht. Und da würde ich sagen, ein Bach ist da weitaus weniger kaputtbar. Also den kann man spielen, egal mit was, und die Musik bleibt verständlich. Bei einem Telemann muss diese Interpretationsschicht dazukommen. Das war aber auch seine Absicht. Er hat dem Interpreten auch den Freiraum gelassen und auch pädagogisch gezeigt, zum Beispiel in seinen methodischen Sonaten, wie man denn gut verziert, damit man das dann auf seine Werke oder andere Werke anwenden kann. Bach hingegen hat diese ganzen Dinge, also auch Artikulationen oder Verzierungen, genauestens ausgeschrieben, hat dann insofern den Interpreten sehr viel weniger Freiraum gelassen. Aber deshalb bedarf es eben einen informierten und auch guten Interpreten, diese Musik zu spielen.
Ein Bach erkennt man relativ schnell, wenn man sich so ein bisschen in der Musikwelt auskennt. Ein Vivaldi kann man auch ganz gut einschätzen. Telemann war ja ein musikalisches Chamäleon und konnte in so viele verschiedene Rollen hineinschlüpfen, sich als italienischer, als französischer Komponist verkleiden, sozusagen den vermischten Geschmack bedienen. Woran erkennen Sie Musik von Telemann?
Also ich erkenne es tatsächlich mittlerweile, wenn ich das Radio anschalte und es läuft ein Stück, was ich noch nicht gehört habe von Telemann, dann kann ich es doch meistens zuordnen. Also es ist wirklich, wie Quanz das auch beschreibt, eine Vermischung. Ein Beispiel, die große Suite in A-Moll für Blockflöte. Auf der einen Seite schreibt er eine Ouvertüre mit diesem typischen punktierten Rhythmus. Auf der anderen Seite ist die Architektur des Stückes eher italienisch. Daran erkennt man es. Man kennt es an diesen osteuropäischen Einflüssen. Man erkennt es an den Instrumentierungen zum Beispiel. Und was auch sehr lustig ist, manchmal hat man Kantaten gehabt, die man lange von Bach geschrieben hielt und sagte, das ist ja typisch Bach. Und dann kam heraus, das ist ja Telemann. Also das heißt, manchmal sind die Tonsprachen auch gar nicht so weit voneinander entfernt. Händel griff Themen von Telemann auf oder andersrum, Telemann griff Themen von Händel auf, Bach griff Themen auf. Also es war auch so eine Art Kompositionstopf in dieser Zeit und man hatte weniger so diesen Absolutheitsanspruch eines Komponisten, dass man sagt, das ist von mir, das gehört mir und das darf keiner nehmen und was anderes daraus machen.
Haben Sie es gemerkt? Das war natürlich jetzt nicht Musik von Telemann, sondern von dessen Patensohn und Nachfolger in Hamburg, Karl Philipp Emanuel Bach. Ein Stück von der neuen Platte Rokoko, die unser heutiger Studiogast Dorothee Oberlinger zusammen mit dem Ensemble 1700 eingespielt hat. Rokoko ist genau das Stichwort, Frau Oberlinger. Da hatte sich in der Musikwelt etwas verändert.
Ja, Rokoko ist ja eigentlich ein Begriff, der aus der Architektur stammt. Es geht da um die Verzierung oder die Art, wie man ornamentiert hat in Schlössern, in Gebäuden, um die Mitte des 18. Jahrhunderts. Man würde sagen, das Schloss Sanssouci in Potsdam, das ist ein Rokoko-Schloss. Also diese neue Leichtigkeit, das Ziselierte. Man sieht die sogenannten Rockaien von Rocco, das ist die Muschel. Also aus Muscheln kommen Gewächse heraus, die aber Fantasiegewächse sind, vielleicht keine Blumen, die es wirklich gibt. Und diese Ziseliertheit, die findet sich eben auch in dieser Musik dann wieder. Und die Traversflöte ist eigentlich eher als die Blockflöte das Instrument, was eher zu diesem roséfarbenen, ganz feinen, ausziselierten passt. Aber dennoch hat die Blockflöte anscheinend auch in Potsdam in Berlin am Hof von Friedrich II., Friedrich dem Großen, noch eine Rolle gespielt. Denn es gibt tatsächlich Werke, die noch für die Blockflöte komponiert sind. So eben diese Triosonate für eine Bassblockflöte, also ganz ungewöhnliche Kombination mit einer Bratsche und einem Basso Continuo.
Karl Philipp Emanuel Bach, ich sagte es gerade, war Telemanns Nachfolger in Hamburg. Wir könnten jetzt die Gelegenheit nutzen, mal einen kleinen Blick auf die Musikszene Hamburg im 18. Jahrhundert zu werfen. Es ist ja kein Zufall, dass das Telemann-Festival ausgerechnet in Hamburg stattfindet. Telemann war dort ab 1721 bis zu seinem Tod tätig, also über 45 Jahre. Als Kantor am Gymnasium Johanneum, als Musikdirektor der 5 Hauptkirchen und bald auch noch als Leiter der Gänsemarktoper. Solch einen Job sollte man heute mal irgendeinem Musiker anbieten. Der würde einem ja einen Vogel zeigen bei dieser Ämterhäufung. Aber das war ja noch längst nicht alles, was Telemann gemacht hat. Also er hatte Schüler, er veröffentlichte in verschiedenen Sprachen, er hatte literarische Ambitionen, er brachte seine eigenen Werke im Druck heraus, er liebte Gartenarbeit. Können Sie mal versuchen, ein Bild von seinem Alltag im damaligen Hamburg zu zeichnen?
Ja, ich kann mir vorstellen, dass er extrem beschäftigt war und das schreibt er ja auch in seinen Autobiografien, die übrigens auch sehr lesenswert sind. Er sagt ja, dass er sehr hart quasi gearbeitet hat in seinem Leben und sagt zu den jungen Leuten, die vielleicht auch Komponisten oder Musiker werden wollen, dass das dazugehört. Also, dass man sehr arbeitsam sein muss, aber auf der anderen Seite das natürlich auch großen Spaß macht. Vielleicht hat das seine Frau, die er ja aus Frankfurt mitgebracht hat, weniger gefreut, die ist dann der Spielsucht verfallen und hat vielleicht sogar auch Seitensprünge getätigt. Man weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall kam es tatsächlich zu einer Scheidung. Das heißt, Telemann war vielleicht sogar so beschäftigt, aber das ist nur meine Vermutung, dass er auch wenig Zeit hatte für ein Privatleben tatsächlich. Also zu seinem Job gehörte, dass er 2 Kantaten pro Woche, das muss man sich vorstellen, zu komponieren hatte. Ein großes Auftragswerk pro Jahr, also eine Passion oder ein Oratorium. Aber das war ja noch lang nicht alles. Sie sagten es gerade. Also es kamen dazu verschiedene gesellschaftliche Anlässe, also Widmungen und dann die ganzen pädagogisch ausgerichteten Werke für das musikliebende Hamburger Bürgertum. Aber nicht nur das. In dieser Zeit schaute Europa auf ihn. Man lud ihn, während er in Hamburg seine feste Stellung hatte, nach Paris ein, im Concert Spirituel zu spielen. Fauqueray und Blavet, der Flötist, wollten seine Werke aufführen. Es entstanden die Pariser Quartette. Sogar aus St. Petersburg kam der Ruf, ob er nicht Lust hätte, Komponist von Haus aus zu werden. Er war weiterhin in Eisenach Komponist von Haus aus. Zu seiner Arbeit, die er sowieso in Hamburg machte. Das muss man sich wirklich vorstellen. Also ein absoluter, man muss sagen, Star seiner Zeit, der berühmteste deutsche Barockkomponist zu seiner Zeit. Und er blieb ja dann in Hamburg, nachdem man ihn weglocken wollte nach Leipzig. Er war auf Platz Nummer 1 als zukünftiger Thomaskantor nach dem Tod von Kuhnau. Und das schlug er dann aus, nachdem man ihm dann ein fürstliches Gehalt oder eine Gehaltsaufbesserung dann vorschlug in Hamburg.
Es gab ja Zeitgenossen, die ihn als einen der berühmtesten, wenn nicht den Komponisten für geistliche Musik überhaupt bezeichnet haben. Eine Sicht, die wir heute völlig verloren haben. Und wenn man bedenkt, dass er für 5 Hamburger Kirchen zuständig war, könnte man doch eigentlich auch erwarten, dass er entweder selbst ein großer Organist war oder doch zumindest viel Orgelmusik geschrieben hat. Aber ist da was bekannt?
Kantaten sind natürlich jede Menge bekannt, ja. Aber die bewegen sich jetzt, würde ich sagen, eher im mittleren Bereich, sagen wir von dem Schwierigkeitsgrad oder dem Anspruch her. Er hat auch vieles dann gegen Ende seiner Jahre wiederverwertet, weil es einfach so eine ungeheure Menge war von geistlichen Kantaten, zum Beispiel der harmonische Gottesdienst. Es gibt natürlich große geistliche Werke von ihm, die uns heute nicht mehr so im Kopf sind, wie zum Beispiel die berühmte Grand Motette, die für Paris in Auftrag gegeben wurde und auch dort aufgeführt wurde, oder auch der Tag des Gerichts, die zu seiner Zeit ganz, ganz oft auch wieder aufgeführt wurden und dann einfach nicht so wie das Weihnachtsoratorium oder die Matthäuspassion oder sonstige große geistliche Werke von Bach heute wieder im festen Kanon sind.
Und tatsächlich, der Tag des Gerichts, das sogenannte Singegedicht, steht auch auf dem Programm des Hamburger Telemann-Festivals. Am 3. Dezember in der Leishalle mit dem NDR-Chor und der Akademie für Alte Musik. Wir hören jetzt einen Ausschnitt daraus. Es streiten sich die Vernunft, der Unglaube, ein Spötter und die Andacht über die letzten Dinge. Und am Ende gewinnt natürlich der Glaube. Hier ist der Chor aus dem 2. Teil. Es rauscht, so rasseln stark rollende Wagen. Das war ein Ausschnitt aus dem Oratorium Der Tag des Gerichts von Georg Philipp Telemann mit dem NDR-Chor und der NDR-Radiophilharmonie, dirigiert von Reinhard Göbel. Ein Name, der uns im Zusammenhang mit Telemann ja immer wieder begegnet. Ein Mann, der ebenfalls Telemann-Botschafter ist, genau wie unser heutiger Studiogast in à la carte, Dorothee Oberlinger. Und Reinhard Göbel hat auch eine Oper wiederentdeckt, die ebenfalls auf dem Festivalprogramm zu finden ist. Miriways, ich weiß nicht, ob man das Englisch ausspricht, denn es ist ja im Grunde ein afghanischer Stammesfürst gewesen, der im 18. Jahrhundert die Perser besiegt hat und sich dann selbst zum Herrscher gemacht hat. Telemann hat also einen ganz aktuellen Stoff aufgegriffen und relativ kurz darauf auf die Bühne gebracht, auf die Bühne der Gänsemarktoper, die er leitete. Auch damit zeigte er sich ja als auf dem Kiviv und geschäftstüchtig. Das war ja eines seiner Markenzeichen.
Ja, er war enorm geschäftstüchtig. Also nicht nur mit den Opern, die er überall, wo er weilte. Das ging ja schon in Leipzig los. Als er da ja sein Jurastudium gemacht hat, da hat er auch schon Opern gemacht. Also nicht nur da war er geschäftstüchtig, sondern auch, indem er seine Werke im Selbstdruck wirklich herausgab. Er hat die Sachen selbst gestochen, das muss man sich mal vorstellen. Also er hatte Kupferplatten zum Teil, aber dann gab es noch so ein neues englisches Verfahren, wo er dann in Spiegelschrift mit Bleistift die Noten Menschen in diese weichen Platten hineinritzen musste. Jemand anders hat das dann quasi dann vollendet, dieses Werk. Aber das war dann gar nicht so einfach, sozusagen in Spiegelschrift zu schreiben. Und das sieht man auch dann an den ersten Drucken. Er hat seine Zeitschrift herausgegeben, Der getreue Musikmeister. Die kam zweimal im Monat heraus. Die enthält auch Werke von Kollegen. Also er war eigentlich sehr darauf bedacht, dass sein Werk auch Verbreitung erfuhr. Ja, und vielleicht nochmal zur Oper, weil Sie das eben erwähnten. Telemann hat meistens Opern mit komischem, also Opera-Komik sozusagen, geschrieben. Und das ist auch was, was man ihm später vorgeworfen hat, dass also nicht seriös genug war oder sozusagen, dass der Anfang des Niedergangs der Oper gewesen sei, dass er eben diese komischen Stoffe verwendet hat. Und dieses Mirivaes habe ich selbst mal hören können auf der Biennale, also in Magdeburg. Und das war, muss ich gestehen, damals meine erste Telemann-Oper, die ich live wirklich inszeniert gehört habe. Und ich war ungemein beeindruckt. Und das Tolle war, dass ich viele Melodien, die dann dort kamen in verschiedenen Arien, wiedererkannte aus seiner Kammermusik, aus seinem Orchesterwerk und sagte, ach, interessant, das ist eine Arie, die gibt es für die Flöte da und da. Also auch diese enge Beziehung eigentlich von mit Wort gedachter Musik, die dann noch einmal irgendwo anders auftaucht, das fand ich schon sehr interessant.
Sie haben ja vorhin schon erzählt, dass Sie inzwischen selbst zur Dirigentin geworden sind bei den Tagen Alter Musik in Herne im letzten Jahr und bei den Göttinger Händel-Festspielen in diesem Jahr haben Sie eine Händel-Oper dirigiert. Welche Oper von Telemann würden Sie denn gern mal auf die Bühne bringen?
Oh, das ist eine schwierige Frage, aber habe ich mich schon gefragt. Also ich habe eine Arie selber schon einmal begleitet, die ich unglaublich toll finde für die Blockflöte. Die ist aus dem geduldigen Sokrates. Und ich habe mir das auch mal näher angeschaut. Also das wäre zum Beispiel etwas, was mich interessieren würde. Aber auch Mirivaes ist wirklich eine fantastische Oper. Aber also das steht bei mir ganz fest auf dem Plan, dass ich auch gerne mal eine Telemann-Oper selber leiten möchte.
Was hat Sie denn überhaupt bewogen, die Blockflöte gegen den Taktstock auszutauschen?
Mich hat einfach interessiert, wie ist es, wenn man so ein gewichtiges, großes, langes Werk hat, mit Sängern zu arbeiten, mit Orchester zu arbeiten, mit der Inszenierung sozusagen zu arbeiten und mit dem Wort zu arbeiten. Das hat man ja als Instrumentalist normalerweise nicht, dass man also wirklich die konkreten Texte, die Bilder, die Szenen hat. Man denkt sie sich zwar in seinem Kopf, aber sie sind eben nicht wirklich vorhanden. Und in der Oper ist es aber so. Und das gibt mir sehr viel Inspiration wieder für mein eigenes Spiel am Ende, dass ich also eine viel klarere Vorstellung habe, woher haben die Komponisten auch ihre Instrumentalmusik genommen. Das sind im Prinzip auch kleine Opern, kleine Theaterstücke, Genres, wie man sie eben dort antrifft. Und da habe ich wirklich sehr viel gelernt aus dieser Produktion.
Sie sprechen mit so viel Leidenschaft über das, was Sie tun, dass man gut verstehen kann, dass Sie ursprünglich mal daran gedacht haben, Lehrerin zu werden, dass Sie Schulmusik studiert haben. Aber man versteht auch, warum Sie Ihre eigenen Booklet-Texte so gern selbst schreiben. Viele alte Musikinterpreten sind ja Schatzgräber, Musikwissenschaftler und Ausführende in einem. Sehen Sie sich auch als eine Musikwissenschaftlerin?
Ja, also das gehört irgendwie dazu, dass man, wenn man sich mit der Musik beschäftigt, eigentlich erst einmal sie gar nicht spielt, sondern es gehen viele, viele Schichten voraus, wenn man ein neues Projekt plant. Eben neue Musik zu finden, es schlummert noch so viel in den Archiven, was noch nicht gespielt wurde und ständig wiederentdeckt wird. Und das ist natürlich extrem interessant. Aber auch eben, wenn man Noten vor sich hat, die, sagen wir mal, 80% der Aufführung, wie sie nachher erklingt, nicht enthalten dieser Informationen. Sich zu überlegen, was alles muss ich mitdenken, damit das Werk entsteht. Das ist eigentlich das, was mich so fasziniert an der alten Musik.
Und auf der anderen Seite haben wir dann ähnlich faszinierend die neue Musik. Sie leiten ja nicht nur das Institut für alte Musik am Salzburger Mozarteum, sondern, wenn ich das richtig sehe, Sie sind auch stellvertretende Leiterin des Instituts für neue Musik. Die Münchner Musikhochschule leistet sich sogar einen eigenen Studiengang Neue Musik für Blockflöte. Was hat es denn mit der Blockflöte und der neuen Musik auf sich?
Ja, also das hängt wahrscheinlich mit einer Person ganz speziell zusammen. Das ist Franz Brüggen, ein Star seiner Zeit. Er hat die Blockflöte überhaupt wieder hoffähig gemacht. Er hatte einen großen Vertrag bei der Teldec. Er war einfach in aller Munde und so sind damals schon viele berühmte Komponisten, also zeitgenössische Komponisten, auf ihn aufmerksam geworden. Solche Leute wie Luciano Berio zum Beispiel, Shinohara Donatoni hat für die Blockflöte geschrieben, jetzt nicht für Brücken, sondern für seinen Schüler, für Walter van Hauwe. Aber aus dieser Tradition erwuchs das eigentlich, dass man neue Musik auf alten Instrumenten machte, denn Brücken spielte auf den historischen Modellen, aber dann neue Musik. Und die Komponisten waren sehr angetan davon, dass die Blockflöte irgendwo ein sehr archaisches Instrument ist, mit diesem direkten Ansatz, also was sehr viel Verbindung hat auch zu ethnischem Instrumentarium, zu Flöten, die man vielleicht in Persien findet oder in Asien, und haben sich davon inspirieren lassen. Und auch die ganze Blockflötenfamilie, die verschiedene Register hat, also von dem kleinsten Instrument, also Sopranino oder gar Kleinflöte, bis hin zur 2 Meter hohen Sub-Bass- oder Sub-Kontrabassflöte, diese Register sind natürlich auch sehr faszinierend. Und diese Bereiche interessieren mich sehr, weil sie mir für meine Spieltechnik viel gebracht haben. Und auch wenn ich Barockmusik spiele, habe ich vielleicht schon wieder eine andere Art, ans Blasen ranzugehen, weil ich die verschiedensten Arten von extremen Blasen, also sehr kleine Flageolettöne mit Piano-Griffen und Alternativgriffen zum Beispiel, auch manchmal anwenden kann in der alten Musik, um bestimmte Effekte zu erreichen.
Sie hören Klassik à la carte auf NDR Kultur und zu Gast ist heute die Flötistin Dorothee Oberlinger, die wir gerade in einem Stück von Gottfried Finger erlebt haben. Frau Oberlinger, Sie erwähnten eben, dass Sie neue Musik auf alten Instrumenten spielen. Sie spielen aber andersrum auch alte Musik auf neuen Instrumenten, denn es gibt ja, glaube ich, bei Holzblasinstrumenten nicht so etwas wie den Stradivari, der Blockflöten oder sowas. Wie kommt das eigentlich? Es sind doch in beiden Fällen hölzerne Instrumente und da könnte man meinen, die reifen genauso und werden immer besser.
Könnte man meinen, ist leider nicht so. Also eine Blockflöte, eine historische, die jetzt lange zu spielen oder lange darauf zu üben, das wäre der Tod des Instruments, weil eine Blockflöte, wie der Name schon sagt, hat einen Block und wenn der mit Wasser in Berührung oder Luftfeuchtigkeit in Berührung kommt, dann dehnt er sich aus und sprengt sozusagen den Kopf, wenn das ein Instrument ist, was 300 Jahre nicht gespielt wurde. Und dieses Problem haben sie natürlich bei der Geige nicht, da die kommt nicht in dem Sinne mit Luftfeuchtigkeit in Berührung. Deswegen spielt man heutzutage auf Nachbauten von historischen Originalen oder auch auf Neuentwicklungen. Das kommt auch manchmal vor, mache ich weniger. Also ich habe eigentlich meistens historische Modelle, Denner-Flöten, Bressan, Stainsby und so weiter, wie die Flötenbauer alle hießen. Und auch bei diesem Fingerground, den wir da hörten, habe ich ein historisches Instrument benutzt. Das war eine Flöte von Bressan, also ein französischer Bauer, der dann aber in London wirkte.
Sie haben, glaube ich, eine ziemliche Auswahl zu Hause, wenn Sie sich überlegen, welches Stück will ich denn auf welcher Flöte spielen. So viele Instrumente, dass Sie fast ein ganzes Sinfonieorchester mit 2 Instrumenten ausrüsten könnten, oder?
Ja, es ist auch ein bisschen eine Sammelleidenschaft. Das sind so um die 100 Instrumente jetzt im Moment. Aber das kommt einfach zustande, dass man in verschiedenen Stimmtonhöhen spielt. Also der Stimmton 440, wie man ihn beim modernen Orchester hat, der kommt zwar auch vor, aber der historische Stimmton ist 415, manchmal noch tiefer. Das hat man dann in Rom gespielt oder in Paris 392 oder jetzt habe ich eine Bach-Aufnahme gemacht in 408, also irgendwas dazwischen. Dann gibt es auch höhere Sachen, die hat man im italienischen Frühbarock benutzt. Es gibt eben kleine und große Flöten, es gibt Renaissance-Instrumente, es gibt Barockinstrumente, es gibt moderne Instrumente mit Klappen und all das muss man ja irgendwie haben.
Und wenn Sie nun ein Konzert wie das während des Hamburger Telemann-Festivals vorbereiten, also mit barocker Musik, und dann stehen Sie vor Ihrem Instrumentenschrank, wonach suchen Sie jetzt das Passende aus?
Also es ist so ein bisschen wie bei den Rohrblättern von den Oboen. Also ein Oboist hat auch, wenn er ein Konzert spielt, ein paar Rohrblätter dabei, die er frisch gebaut hat und probiert dann in dem Saal, wie spricht der Saal auf mein Instrument an, denn jede Akustik ist anders. Und das werde ich in der Leitzhalle dann auch so machen. Ich werde jemanden ins Publikum setzen, wobei es auch dann nicht 1:1 natürlich ich es wissen kann, weil mit Publikum sich die Akustik nochmal verändert. Aber es muss jemand von Weitem hören, welche Flöte einfach gut klingt in dem speziellen Raum. Und deswegen habe ich dann ein ganzes Arsenal von Flöten dabei und werde das dann vor Ort testen. Man kann es einfach leider nicht im Vorhinein sagen, welches Instrument dann das Rennen machen wird.
wo Sie gerade den Saal ansprechen, muss ich Sie doch mal mit einem sehr bösen Satz konfrontieren. Und zwar, wir könnten auch Blockflöte spielen und würden den Saal vollkriegen. Das hat der Elbphilharmonie-Intendant Christoph Liebensäuter gesagt. Und mit wir meinte er sich und zwei Amateure. Und ein anderer Journalist hat im Grunde ins selbe Horn getrötet, als er schrieb, Liebensäuter könnte im großen Saal des Neubaus wohl auch einen Blockflötenkurs aus Hintertupfingen auftreten lassen. Die Leute würden ihn trotzdem die Karten aus den Händen reißen. Was sagen Sie denn zu sowas?
Ja, haben Sie wahrscheinlich gar nicht so Unrecht mit. Also die Akustik in der Elbphilharmonie, ich habe selber noch nicht da gespielt, aber ist sicherlich so, dass man ein auch eher leises Instrument spielen kann. Aber so leise ist die Blockflöte ja gar nicht. Telemann hat die Blockflöte zum Beispiel immer ins allerbeste Licht gerückt. Er sagt ja selber, man muss die Flöte nach Trompetenart traktieren, also in ihrem höchsten Register erstrahlen lassen. Und so ist sie immer herauszuhören. Und das Vorurteil, was der Blockflöte manchmal noch entgegengebracht wird, das sehe ich gelassen. Denn man braucht ja auch immer etwas, wo man so ein bisschen Späße drüber machen kann, wie eben die Bratsche oder die Blockflöte. Und wenn die Leute das dann mal anständig gespielt hören, dann ist es auch wieder sehr schön, weil es dann ein Aha-Effekt ist und man sagt, nein, also das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass Blockflöte so toll ist.
Also kein Blockflötenkonzert in der Elbphilharmonie beim diesjährigen Hamburger Telemann-Festival. Dafür aber 16 Konzerte an 6 anderen Spielorten in der Stadt. Und anders als bei der Elbphilharmonie hat man auch das Glück, für das ein oder andere Konzert tatsächlich noch Karten zu bekommen. Das wäre also ein Tipp. Wir können noch mal einen kleinen Blick auf das Programm werfen. Es gibt ja nationale und internationale Ensembles, die auftreten, und einen Artist in Residence, den Cembalisten Jean Rondeau. Kennen Sie den Kollegen?
Nicht persönlich, aber ich habe natürlich schon sehr viel von ihm gehört.
Crossover spielt da eine Rolle in seinen Programmen. Er tritt auf in einem Urban Strings Konzert mit dem Ensemble Resonanz. Da trifft dann auch Barocke auf zeitgenössische Musik an 2 Abenden im Resonanzraum. Es gibt auch einen Nachmittag im Rolf-Liebermann-Studio unter dem Motto Baroque meets Jazz. Da trifft Rondeau auf die NDR Big Band. Was meinen Sie, hätte Telemann zu solchen kunterbunten Programmen gesagt?
Ich glaube, er hätte sich sehr gefreut. Bei Jean Rondeau muss ich irgendwie auch ein bisschen an Telemann denken. Also er ist mit Sicherheit auch so ein Tausendsasser stilistischer Art, eben auch weltoffen, ein Europäer sozusagen auch, dieser Jean Rondeau. Mit auch einer gewissen Leichtigkeit und einem Witz, der Telemann sicherlich sehr gut gefallen hätte. Und solch ein Festival, wie es jetzt vom NDR ausgerichtet wird, das würde ich mir eigentlich jedes Jahr wünschen. Ich finde es ganz fantastisch.
Und es gäbe ja nur auch genügend Material, gerade bei Telemann mit, ich glaube, ungefähr 3600 Werken war er ja einer der produktivsten Komponisten der Musikgeschichte überhaupt. Wenn man sich das mal anschaut, allein 1000 Orchestersuiten, von denen nur ein Bruchteil erhalten ist, oder Kirchenkantaten, 1750, das macht die Hälfte seines gesamten Nachlasses aus. Wie gut ist denn Telemanns Werk eigentlich inzwischen erschlossen?
Ja, also man findet ja tatsächlich noch ab und zu neue Werke. Also zum Beispiel die Fantasien für Gambe, von denen man nur über Selbstzeugnisse von Telemann wusste, dass die existieren. Die sind ja jetzt erst kürzlich wieder aufgetaucht. Das heißt, da findet sich ab und zu noch was, aber es ist natürlich schon ganz viel gefunden worden. Aber zum Beispiel die Opern aus der Hamburger Zeit, da sind die meisten verloren gegangen.
Bei dem Stück, das wir als nächstes hören, können wir uns, glaube ich, sehr freuen, dass es erhalten geblieben ist. Sie sprachen es vorhin schon an, das ist das Doppelkonzert für Blockflöte und Traversflöte. Ich habe daraus den letzten Satz ausgesucht, der ja ein bisschen volkstümlich daherkommt, mit dudelsackartiger Stimmung, mit einer polnischen Melodie, die Telemann selbst aufgegriffen und verarbeitet hat. Und er merkte dazu an, nun bringt ein polnisch Lied die ganze Welt zum Springen, so brauche ich keine Mühe, den Schluss herauszubringen. Das waren Dorothee Oberlinger Blockflöte und Michael Schmidt-Kastorf Traversflöte zusammen mit dem Ensemble 1700. Sie spielten den Finalsatz aus dem Doppelkonzert E-Moll von Georg Philipp Telemann. Und das, Frau Oberlinger, werden Sie ja auch am 25. November beim Hamburger Telemann-Festival aufführen. Wir haben jetzt über das Festival gesprochen, wir haben über Sie und die Blockflöte ein bisschen gesprochen. Wir haben noch nicht über die Intendantin Dorothee Oberlinger gesprochen, die es ja auch gibt. Ein etwas kleineres Festival in Nordhessen. In Bad Arolsen die Barockfestspiele betreuen Sie seit einigen Jahren. Da haben Sie mehr oder weniger ein langes Wochenende zur Verfügung. In welcher Art toben Sie sich denn da gestalterisch aus?
Ja, also das ist ein ganz eingeschworenes Festival sozusagen. Das gibt es also schon seit den 80er Jahren und ich finde es fantastisch, dass sich das so halten konnte und eine Größe eigentlich ist im Kulturleben in Hessen. Man nennt Bad Arolsen auch das hessische Versailles. Es gibt da ein Schloss, es gibt eine barocke Innenstadt, eine historische Stadtkirche, eine barocke Kirche und so weiter. Das heißt, es sind also auch Orte, die in enger Verbindung stehen mit Barockmusik. Telemann weilte übrigens, wo wir es gerade davon haben, dort, weil er in Bad Pyrmont immer die Kur besuchte. Also obwohl er pleite war, hat anscheinend der Hamburger Rat ihm damals dann noch diese Kur immer bezahlt. Und da hatte er dann auch die Bad Pyrmonter Kurwoche komponiert für diesen Anlass und war auch mit Arolser Hofmusikern eng befreundet, hat mit ihnen auch zusammengespielt. Das finde ich eine interessante Verbindung zum Beispiel. Deswegen kommen dort auch des Öfteren Werke von Telemann oder auch von Johann Friedrich Fasch zum Klingen oder auch von Graun, also Leute, die wirklich damit auch eine Verbindung hatten. Also es ist mir ein Anliegen, dort eigentlich so eine Mischung zu machen aus, sagen wir, arrivierten Namen der alten Musikszene. Also es geht wirklich um historische Aufführungspraxis auf alten Instrumenten, aber auch jüngeren Künstlern dort ein Podium zu bieten. Es ist Musik von der kleinsten Besetzung, vom Cembalo-Recital über kleinbesetzte Kammermusik bis hin zu Orchesterprogrammen, sakralen Programmen und es hat auch jedes Jahr ein anderes Thema.
Und nächstes Jahr kommt dann noch ein weiteres Festival in Ihrem Portfolio dazu, die Musikfestspiele Potsdam Sanssouci, das ist ja dann schon mal eine ganz andere Hausnummer.
Das ist eine andere Hausnummer, das stimmt. Das sind sehr, sehr viele Konzerte, die da innerhalb von knapp 3 Wochen im Juni jeden Jahres laufen. Und ich werde da 2019 das erste Mal die Musikfestspiele Potsdam Sanssouci dann selber gestalten und ausrichten.
Und Sie geben dafür, glaube ich, auch die Leitung des Instituts für alte Musik am Mozarteum auf.
Das werde ich dann machen, genau. Das habe ich dann zu dem Zeitpunkt 10 Jahre gemacht und konnte einiges aufbauen in der Zeit. Also wirklich neue Studiengänge für alte Instrumente, die vorher nicht existierten in Salzburg. Und das funktioniert jetzt einfach sehr gut. Und deswegen ist es jetzt ein guter Zeitpunkt, nochmal wirklich eine neue Perspektive zu haben. Und die Musikfestspiele Potsdam sind einfach wirklich eine europäische Größe. Und es ist eine ungemeine Herausforderung. Also es gibt auch immer 2 große Eigenproduktionen, also Opernproduktionen, Musiktheaterproduktionen, von denen ich auch eine des Öfteren gerne als Dirigentin selber gestalten möchte, da einfach etwas wirklich Neues erschaffen zu können. Aber es ist einfach ein so gut eingeführtes Festival, was unter Dr. Andrea Palent seit den 90er Jahren in dieser Form existiert, wo ich sagen muss, Hut ab, also wie sich das entwickelt hat und welche Substanz es auch hat. Und da habe ich auch großen Respekt vor, das quasi in die Zukunft zu führen.
Ja, dann wünsche ich Ihnen ganz viel Freude dabei und gutes Gelingen.
Dankeschön.
Heute zu Gast bei NDR Kultur war Dorothee Oberlinger, Blockflötistin, Dirigentin, Festspielintendantin und Telemann-Botschafterin. Am 25. November gastiert sie im Rahmen des Hamburger Telemann-Festivals zum 250. Todestag in der Leishalle. Und für alle, die noch mehr, viel mehr Musik von Telemann kennenlernen möchten, gibt es noch 15 weitere Konzerte. Und für das eine oder andere sind bestimmt auch noch Karten zu haben. Im Studio verabschiedet sich Christiane Irrgang.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Hören und genießen.